Ja, schön, dass ich hier sein kann. Genau, ich werde was erzählen zu Krisenprotesten in Spanien. Ich hoffe, ich meine, es ist immer so ein bisschen, ich kenne euch ja alle nicht so genau, deshalb weiß ich nicht so genau, wo ihr so steht und was ihr, womit ihr euch schon auskennt in Spanien. Deswegen mache ich so ein bisschen erstmal so einen allgemeinen Einblick. Und genau, wenn ich rede gerne schnell. Wenn ich euch zu schnell rede, dürft ihr mir das zeigen. Wenn das nur entertaining ist, dann lasst mich gerne weiter schnell reden. Nee, dürft gerne sagen, ich rede manchmal ein bisschen schnell, tatsächlich. Genau. Ganz kurz zu mir. Ich arbeite, genau, Marc hat schon gesagt, hier zurzeit in Tübingen als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit einer prekären, naja, gut bezahlten, aber trotzdem prekären Jahresstelle. Und die Sachen, die ich heute vorstelle, sind aus meiner Promotion. Ich habe in den letzten Jahren meine Promotion über Krisenproteste oder Krisen der Demokratie und soziale Bewegungen in Spanien geschrieben. Und habe da dadurch, also ich hatte ein Stipendium und hatte dadurch die Möglichkeit, über einen relativ langen Zeitraum in Spanien noch Interviews zu machen und auch die Bewegungen ein Stück weit zu begleiten. Und habe zwischen 2012 und 2015 ungefähr 50 Interviews gemacht, also nur so ein bisschen, um euch so ein bisschen so einen Einblick zu geben, wo jetzt die Sachen herkommen, die ich erzähle, und so ein bisschen auch Medien angeguckt. Und die Idee von dem Buch jetzt war, das Ganze nicht nur so als so ein wissenschaftliches Projekt zu machen, sondern eben etwas Zugängliches zu machen, wo man irgendwie politische Erfahrungen in Spanien nachlesen kann und auch so ein bisschen schauen kann, was haben die Bewegungen eigentlich für Erfahrungen gemacht und was könnte das auch für uns in Deutschland als Aktivisten auch bringen. Also weil ich glaube, dass da tatsächlich eine ganze Reihe von Sachen entwickelt wurden, die, glaube ich, auch für Linke oder für soziale Bewegungen auch in Spanien, in Deutschland auch sehr spannend sein könnten, weil da, glaube ich, einfach auch an bestimmten Stellen Fortschritte gemacht wurden, die, glaube ich, auch für eine deutsche Linke nicht schlecht wären. Soweit. Was erzähle ich heute? Ich werde erstmal kurz was zu Spanien erzählen, weil ich nicht so genau, also um so einen Überblick zu geben, nochmal kurz sagen, was ist eigentlich in Spanien passiert in der Krise, Krisen der kapitalistischen Akkumulation, Krisen der Demokratie, Krisen des alltäglichen Lebens. Hört ihr mich da hinten eigentlich? Rede ich laut genug? Ist das gut?
Ja.
Gut. Und dann im zweiten Teil, was zur sozialen Bewegung in Spanien erzählen, zu Gewerkschaften der Bewegung 15. Mai und der Plattform der Hypothekenbetroffenen. Und im dritten Teil nochmal eingehen auf neue linke Parteien und verschiedene parteipolitische Strategien. Genau, das Fazit wird recht knapp sein. Also das Ganze ist jetzt eher so ein bisschen beschreibend. Also die Idee ist eher so ein bisschen zu zeigen, was eigentlich in den Bewegungen passiert und wie waren, was für Erfahrungen haben die Bewegungen mit welchen Strategien gemacht. Genau, also so ein bisschen die Idee. Krisen in Spanien. Der Kapitalismus in Spanien hat eigentlich auf drei zentralen Säulen basiert vor der Krise. Nämlich zum einen immobilienbasiertes Akkumulationsmodell, also Hausbau und Leute, die privat über Hypotheken sich verschuldet haben und Häuser gekauft haben, dadurch gab es so einen Wirtschaftsboom. Die zweite Säule des Kapitalismus in Spanien war Automobilindustrie und da vor allem Zuliefererindustrie. Und die dritte Säule Tourismus, also ein bisschen, wenn man es jetzt grob macht. Und wenn man sich jetzt anschaut, was ist jetzt passiert in den letzten Jahren, kann man sehen, dass zwei von den Säulen massiv zusammengebrochen sind, nämlich zum einen das immobilienbasierte Akkumulationsmodell. Also wenn man sich anschaut, wie viele Häuser neu gebaut wurden, geht das ungefähr so nach 2007. Und zum anderen auch die Automobilindustrie in Spanien ist relativ stark getroffen worden von der Krise. Also das immobilienbasierte Akkumulationsmodell ist dadurch in die Krise geraten, dass das zentral darauf basiert, dass die Leute sich verschuldet haben und darüber Häuser kaufen konnten. Und dann wurden mehr Häuser gebaut, es gab mehr Arbeitsplätze, die Leute konnten sich mehr verschulden. Das war so ein Boomzyklus. Und ab einem bestimmten Punkt war zum einen die Privatschulden so hoch, dass viele Leute das nicht mehr zurück, nicht mehr bezahlen konnten. Und gleichzeitig gab es die US-Finanzkrise und dadurch gab es eine Verknappung der Kredite. Also es gab weniger Kredite und die Leute konnten eben keine Hypotheken mehr aufnehmen. Das ganze Modell zusammengebrochen. Die Anzahl der produzierten Automobile in Spanien sieht auch ungefähr in der Krise genauso aus. Und was man oft, glaube ich, nicht so richtig mitbekommt von Spanien, also die Immobilienkrise kriegt man, glaube ich, vielleicht noch mit in Deutschland, aber was es auch jetzt in der Krise gab, ist einen massiven Prozess der Deindustrialisierung. Also ein großer Teil der spanischen Industrie ist tatsächlich zerstört worden in der Krise. Und das ist ein Deindustrialisierungsprozess, der ist stärker als in den 80ern, wo es in Spanien so krasse Strukturanpassungsprogramme gab. Und das ist jetzt in der Krise tatsächlich. Also ungefähr 30% der Industrieproduktion in Spanien ist zerstört worden nach der Krise. Viele Leute waren dann, weil die Arbeitslosigkeit angestiegen ist, nicht mehr in der Lage, ihre Hypothekenschulden zu bezahlen. Und das hat dazu geführt, dass zahlreiche Banken, vor allem die Sparkassen, die am stärksten in diesen Hypothekenmarkt involviert waren, auch in die Krise gekommen sind. Und der Staat ist eingesprungen, hat die gerettet und dadurch ist die Staatsverschuldung angestiegen. Also ein bisschen klassische Euro-Krisendynamik eigentlich. Aber in Spanien halt schon auch eine sehr prägnante Dynamik. So viel vielleicht knapp, also ich will ja mehr zu sozialen Bewegungen erzählen. Der Staat reagiert auf diese Krisen des Kapitalismus ab 2010 mit einer autoritären Austeritätspolitik. Austeritätspolitik ist Sparpolitik, Liberalisierungspolitik und eine Politik eigentlich, die darauf abzielt, die Lohnkosten zu senken, also Wettbewerbsfähigkeit darüber herzustellen, dass man die Löhne möglichst niedrig bekommt. Und die beiden Funktionen von dieser Austeritätspolitik ist zum einen die Wettbewerbsfähigkeit wieder zu erhöhen, weil der Kapitalismus in Spanien in der Krise ist, und zum anderen das Vertrauen von Ratingagenturen und Investoren zu erhalten, was insofern notwendig ist für den Staat, als er die eben braucht, um sich refinanzieren zu können. Das heißt, der Staat ist ein Stück weit auf die angewiesen und muss eben auch an Anforderungen deshalb auch Folge leisten. Die Austeritätspolitik in Spanien ist ziemlich krass gewesen, also umfasst eigentlich ziemlich viele gesellschaftliche Bereiche, geht von Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst über eine brutale Restrukturierung der industriellen Beziehungen. Also in Spanien gab es lange eigentlich ein System von sektoralen Flächentarifverträgen, das heißt eigentlich die Tarifabdeckung in Spanien war sehr hoch, 70-80%, was im Vergleich zu Deutschland sehr hoch ist. Und was in der Krise jetzt etabliert wurde, ist ein Vorrang von betrieblichen Tarifverträgen vor Flächentarifverträgen. Diejenigen von euch, die schon mal irgendwas mit Gewerkschaften zu tun hatten, wissen vielleicht, das ist eine totale Katastrophe sozusagen für Gewerkschaften, weil die dann in jedem Betrieb die Einhaltung von Tarifverträgen ausfechten müssen mit den Unternehmern. Und das ist natürlich für Gewerkschaften, die gewohnt sind, Flächentarifverträge zu machen, ist das eine totale Überforderung zum einen und zum anderen eben eine Vervielfältigung von Kämpfen, die sie eben führen müssen. Und das kostet eben auch die Ressourcen. Die soziale Sicherung ist in Spanien sowieso relativ schwach. Also die meisten sozialen Sicherungsinstrumente sind eigentlich unterhalb der Armutsgrenze. Und in der Krise ist das nochmal weiter zusammengestrichen worden. Unter anderem ist das Renteneintrittsalter erhöht worden. Und gleichzeitig wurde Sparpolitik festgeschrieben. Also jetzt gibt es zum Beispiel in der Verfassung gibt es eine Schuldenbremse. Auf nationalstaatlicher Ebene gibt es eine Schuldenbremse, auf regionaler Ebene gibt es eine und auf lokaler Ebene, also auf kommunaler Ebene. Das heißt, die Kommunen zum Beispiel dürfen nur noch ihre Mindestdienstleistungen machen, wenn sie verschuldet sind. Und die Mindestdienstleistungen sind relativ wenig, Straßenbau zum Beispiel. Die Kommunen machen aber real sehr viel mehr. Also wenn ihr wisst, dass du als Kommunen dann Schuldnerberatung, Frauenhäuser, ganz viele andere Sachen noch. Und all diese Sachen können die Kommunen, wenn sie verschuldet sind, nur noch machen, wenn sie das mit den Regionen aushandeln. Die Regionen wollen natürlich nicht, dass die Kommunen sich weiter verschulden, weil das auf deren Schuldenstand geht. Und dadurch hat man so eine Dynamik in Kraft gesetzt, dass eigentlich Sparpolitik überall krass verankert wurde. Und dass es ganz schwer ist, tatsächlich eine Politik zu machen, die eben keine Sparpolitik ist. Kombiniert wurde das Ganze in Spanien mit einer Einschränkung politischer Freiheitsrechte, die auch relativ drastisch war. Die Folgen davon, die Legitimität von Politik und Parteien geht zurück. Die ist in Spanien ohnehin relativ schwach gewesen, schon vor der Krise. Und der Staat wird im Alltag von großen Teilen der Bevölkerung zunehmend als ein Vollstrecker beängstigender Maßnahmen empfunden. Das Ganze ist eingebettet in dieses Bausteinsystem europäischer Austeritätspolitik, das erzählt sich jetzt nicht normal ist. Also sozusagen auch auf europäischer Ebene gibt es ein System, was eigentlich darauf abzielt, Sparpolitik zu verankern und eigentlich alle anderen Formen von Politik zu verunmöglichen. Und das schreibt das eben in einer autoritären und bürokratischen Form fest. Achso, das lasse ich weg. Im Alltag der spanischen Bevölkerung haben sowohl die ökonomische Krise als auch eben die Austeritätspolitik, die eingesetzt wird, um die ökonomische Krise zu bearbeiten, ziemlich brutale Folgen. Also ein klassisches Beispiel, was wahrscheinlich auch die meisten von euch kennen, ist, dass die Arbeitslosigkeit massiv ansteigt. Es gibt eben Gruppen, die sind besonders betroffen, also ausländische Arbeitnehmer zum Beispiel und junge Arbeitnehmer. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Arbeitslosenquoten von marokkanischen Jugendlichen im Kontext der Krise anguckt, liegen die bei 70-80%. Von jungen Spanierinnen und Spaniern liegen die bei 50%, wobei das immer noch eine relativ, eigentlich die Zahl besser aussieht, als sie ist, weil sozusagen von den 50%, die Arbeit haben, haben die wenigsten oder haben nur die Hälfte tatsächlich auch eine Beschäftigung, von der sie leben können. Das heißt im Grunde genommen, die Prekarität geht noch weit über diese Arbeitslosigkeit hinaus. Die Privatverschuldung in Spanien steigt von einem hohen Niveau aus weiter an. Das liegt auch daran, dass es in Spanien eigentlich kaum einen Mietmarkt gibt. Also 80% der Wohnungen sind Eigentumswohnungen. Das heißt eigentlich, wenn man eine Wohnung haben will, muss man eben die kaufen. Und wenn man das Geld nicht hat, um die zu kaufen, muss man eben eine Hypothek aufnehmen. Und genau, das haben eben viele Leute in Spanien auch im Zuge des Booms gemacht, auch weil die sozialen Sicherungsleistungen relativ schwach sind und irgendwie Immobilien das jetzt eben auch eine Form von Zukunftssicherheit bietet. Und die private Verschuldung steigt im Kontext der Krise weiter an. Viele Leute können ihre Hypothekenschulden nicht mehr begleichen. Die Folge sind 100.000 Zwangsräumungen im Zuge der Krise. Relevante Teile der spanischen Bevölkerung verarmen. Die Verletzlichkeit von Familien wird auch über die Verarmung hinaus deutlich verstärkt. Man kann das zum Beispiel daran sehen, dass viele Familien von Renten abhängig werden, also nur noch eigentlich von Renteneinkommen, von den Großeltern leben oder eben auch nur noch von einem oder einer Familienernährerin. Das heißt, die Anzahl der erwerbstätigen Personen pro Haushalt geht im Zuge der Krise ziemlich stark zurück, was natürlich immer dann die Gefahr bietet, dass wenn diese Person auch noch ihren Job verliert, dass eben dann tatsächlich der ganze Haushalt ohne Einkommen bleibt. Es gibt in Spanien tatsächlich auch das Sicherungssystem ist sozusagen nicht lückenlos. Das heißt, es gibt in Spanien im Kontext der Krise eine ganze Reihe von Haushalten, es sind glaube ich ungefähr 600.000 gewesen bei der letzten Zahl, die ich gesehen habe, die ganz ohne Einkommen sind, also die sozusagen keine Form von Einkommen haben, weder Transferleistungen noch Erwerbseinkommen. Die psychischen Folgen oder auch die gesundheitlichen Folgen, das finde ich immer eine ganz spannende Statistik, wenn man sich so medizinische Studien zur spanischen Krise anschaut, finde ich, ist das immer sowas, was exemplarisch zeigt, was eigentlich die Krise macht oder was eigentlich die Krise real bedeutet, weil da kann man zum Beispiel sehen, dass eben die Raten für Depressions- und Suchterkrankungen drastisch ansteigen. Und vor allem, also das ist statistisch sehr evident, bei Leuten, die entweder arbeitslos sind oder arbeitslos sind und Hypothekenschulden haben. Also gerade Hypothekenschulden sind ein ganz zentraler Risikofaktor für Depressions- und Suchterkrankungen. Und die betreffen eben in Spanien im Kontext der Krise einen relevanten Teil der spanischen Bevölkerung. Also jetzt nicht nur wenige Leute. So, das sind so die Rahmenbedingungen. Habt ihr dazu eine konkrete Nachfrage? Ja, also es gab ein Gesetz zur bürgerlichen Sicherheit und was die gemacht haben mit dem Gesetz ist eigentlich relativ passgenau all das zu kriminalisieren, was die Bewegung, also das erzähle ich ja auch gleich noch, in den Jahren davor gemacht haben. Also sozusagen zum Beispiel Versammlungen vor dem Parlament, bestimmte Formen zivilen Ungehorsams, aber es ist im Grunde genommen ein ganz, ganz breiter Katalog von eigentlich Sachen, die da aufgeführt werden und die mit relativ hohen Geldstrafen bedacht werden. Das Interessante ist, dass das Ordnungswidrigkeiten sind, sozusagen. Die können unmittelbar von der Polizei ausgesprochen werden, da brauchst du kein Gericht dafür. Das heißt, du kriegst erstmal die Geldstrafe von 20.000 Euro und dann musst du dagegen klagen, dass du sie eben nicht zahlen musst. Ich weiß tatsächlich nicht so genau, inwiefern das jetzt implementiert wurde. Also die Ängste von den Aktivistinnen und Aktivisten waren auf jeden Fall sehr groß, dass es eben viele Sachen betrifft, also zum Beispiel auch so Sachen wie Verhinderung von Zwangsräumungen, weil es ja auch eine Form von zivilem Ungehorsam ist. Aber ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie sich das konkret ausgewirkt hat in den letzten Jahren. Genau. Gut, dann würde ich was zu den sozialen Bewegungen erzählen. Vielleicht erstmal ganz kurz zu den Gewerkschaften. Ich finde das schon immer einen wichtigen Punkt, um auch zu verstehen, warum eigentlich die anderen sozialen Bewegungen entstanden sind. Wenn man sich die Gewerkschaften anschaut in Spanien, kann man die sich so ein bisschen vorstellen wie die deutschen Gewerkschaften. Also die haben relativ kooperative, sozialpartnerschaftliche Strategien. Die Machtressourcen sind schwächer als bei den deutschen Gewerkschaften. Das heißt, die haben vor allem bei Krise, es ist ja Krise, das heißt, die Kampffähigkeit im Betrieb ist relativ schwach. Also wenn du in einem Betrieb Tarifverträge durchsetzen willst und der Betrieb ist eigentlich in der Krise und macht keinen Gewinn, ist es natürlich total schwer, Lohnerhöhungen durchzusetzen oder auch eine Einhaltung von Tarifverträgen. Weil die Beschäftigten berechtigterweise auch Angst haben, ihre Arbeitsplätze zu verlieren und deswegen erstmal nicht bereit sind und auch kein Interesse daran haben, jetzt erstmal offensive Strategien zu verfolgen. Das heißt, die strukturelle Macht von Gewerkschaften ist an der Stelle relativ gering. Die Organisationsmacht der spanischen Gewerkschaften ist ohnehin nicht besonders gut gewesen. Also sozusagen die eigene Kampffähigkeit der Gewerkschaften ist nicht besonders stark ausgeprägt. Was daran lag, dass sie sich lange auf institutionelle Strategien, also auf soziale Partnerschaft verlassen haben, was eine Zeit lang ganz gut funktioniert hat. Also die haben oft auf zentralstaatlicher Ebene viele Sachen ausgehandelt, die haben im Betrieb viele Sachen ausgehandelt. Genau, und darauf haben die sich verlassen. In der Krise bricht das zusammen, weil sowohl die Arbeitgeber als auch der Staat sich zurückziehen aus diesen sozialpartnerschaftlichen Abkommen. Und eigentlich nicht mehr bereit sind, Zugeständnisse zu machen. Das heißt, eine der zentralen Machtressourcen der spanischen Gewerkschaften bricht einfach weg. Die gesellschaftliche Macht, also die Anerkennung der spanischen Gewerkschaften der Bevölkerung, ihre Bündnisfähigkeit ist auch nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, für die Gewerkschaften ist es insgesamt sehr, sehr schwierig, sich strategisch auf die neue Situation einzustellen. Die Konfrontationsbereitschaft ist, auch weil die eigentlich nicht nicht oder nur begrenzt streikfähig sind oder real streikfähig sind, erstmal relativ gering. Es gibt dann eine Reihe von Generalstreiks und es gibt schon auch so den Moment, von, dass sie versuchen, eben auch eine Mobilisierungsfähigkeit aufzubauen. Besonders betroffen sind die Gewerkschaften von dieser Verlagerung der Kämpfe auf die Betriebsebene durch die Veränderung des Tarifvertragssystems, weil das eben dazu führt, dass sie ganz, ganz viele Ressourcen aufwenden müssen, um die Einhaltung von Tarifverträgen in den Betrieben durchzukämpfen und dadurch eben weniger Ressourcen haben, um andere Strategien zu verfolgen oder auch ihre Strategien zu verändern. Das heißt, sie sind auch einfach in der Krise massiv überfordert durch diese ganzen Kämpfe, die sie einfach führen müssen. Also auch die Kämpfe gegen die Austeritätspolitik, aber eben auch die Kämpfe innerhalb der Betriebe. Die Folge ist bis 2011 ein Klima der Demobilisierung der Permissivität. Es gibt relativ wenig Proteste, relativ wenig Streiks, relativ wenig Widerstand. Das Ganze nochmal in den Worten von Gewerkschaftern. Die Leute waren unglücklich, aber sehr ruhig, ohne eine Antwort. Es gab höchstens sehr spezifische und limitierte Proteste entlassener Arbeiter, wenn eine Fabrik schloss. Es schien unglaublich, dass die Arbeiter und die Leute nicht mehr reagierten, aber so war es. Wir hatten keine Mobilisierung der Beschäftigten vorbereitet oder aufrechterhalten oder ein Niveau des kritischen Bewusstseins. Man dachte, dass diese Strukturanpassungen nicht von Seiten der sozialen Partei kommen würden. Also angefangen mit dem Strukturanpassungsprogramm hat die Sozialdemokratische Partei in Spanien, die hat regiert bis 2011 und das wurde dann radikalisiert von der rechtskonservativen Partei. Und dann plötzlich kamen sie auf uns herab und erwischten uns auf dem falschen Fuß, weil die Regierung auch keinen Anlass gegeben hatte. Es gab kein Szenario der Konfrontation. Wir hatten uns an die Epoche des Aufschwungs gewöhnt und es gab nicht die Organisation und die Gesamtheit der Arbeiter waren eben mental nicht darauf vorbereitet, dass wir von einer Epoche des Aufschwungs in eine Epoche der Kürzung übergehen und dass dagegen mobilisiert werden muss. Der Zusammenbruch des Modells des sozialen Dialogs und der Konzertierung ist total, weil insbesondere die Arbeitgeber die Position einnehmen, nicht zu einer realen Verhandlung in Bezug auf die Probleme beizutragen und sich abseits zu halten und zu warten, bis, wenn der Dialog gescheitert ist, die sozialistische, aber auch die rechte Regierung Gesetze verabschiedet, die sie schon vorher und unter der Hand mit ihnen, den Arbeitgebern, verhandelt haben. Das ist sozusagen das Problem. Sozialer Dialog bietet eigentlich keine Einflussmöglichkeiten mehr für Gewerkschaften, weil es keine Konzessionen mehr gibt. Das andere Problem ist im Unternehmen. Die Beschäftigten stehen unter Druck, die haben Angst, ihre Arbeitsplätze zu verlieren, die Arbeitslosigkeit ist enorm hoch, die Unternehmen sind auch in der Krise, haben sozusagen nochmal zusätzlich plausible Argumente, warum sie den Beschäftigten Konzessionen abverlangen können. Das Problem ist vor allem im Unternehmen, dass ein Moment der Resignation kommt. Sie legen dir eine Lohnkürzung vor. Die Angst, die Beschäftigung nicht zu verlieren, hat dazu geführt, dass ein guter Teil der Beschäftigten und manchmal bis hin zu gewerkschaftlichen Vertretungen im Unternehmen Abkommen unterschreiben, die eben genau diese Lohnkürzung in Kauf nehmen. Im Gegenzug zu Arbeitsplatzsicherheit, wobei die Gewerkschafter selbst da sagen, also selbst die Abkommen, die man schließt, um Arbeitsplatzsicherheit zu erhalten, werden von den Unternehmen relativ systematisch auch in der Krise gebrochen. Also sozusagen, die schließen die erst ab, um die danach wieder zu brechen. Die Gewerkschaften haben trotzdem weiter auf sozialen Dialog orientiert, weil sie einfach keine Alternativen hatten oder keine Alternativen für sich gesehen haben. Es gab auch nicht die ausreichende soziale Mobilisierung, sagt ein Gewerkschafter auf der Straße, um zu sagen, wir schließen keinen Pakt, wir gehen auf die Straße. Und das ist, glaube ich, ein entscheidendes Moment, auch warum die Mobilisierung in Spanien relativ schwach gewesen ist. Ein anderer ist es, eine Einschätzung der Gewerkschaften zu sagen, selbst wenn wir konfrontativere Strategien verfolgen würden, also die ganze Zeit streiken würden, würden wir eigentlich keine besseren Ergebnisse bekommen. Weil die Situation so ist, dass es eigentlich kaum möglich ist. Und dann zieht der eine jetzt das Beispiel Griechenland heran und sagt, in Griechenland sind die Beschäftigten seit 2 Jahren dabei, sich gegen die Kürzungen zu mobilisieren. Schön wäre es, sagen wir, wenn wir hier dieses Niveau des Widerstands hätten. Aber es hat ihnen nicht geholfen, die Kürzungen zu stoppen. Gut, also insgesamt kann man sagen, die gewerkschaftlichen Strategien in der Krise haben es sehr schwer und die Gewerkschaften in der Krise haben es auch sehr schwer. Es gibt dann so ein bisschen Momente gewerkschaftlicher Erneuerung. Ach, das mache ich heute gar nicht. Naja, schade. Es gibt im Bildungs- und Gesundheitsbereich gibt es dann tatsächlich so Prozesse der Organisierung von unten, die ganz gut funktioniert haben und worüber es auch eine Zeit lang zumindest funktioniert hat, auch so eine Aktivierung der Beschäftigten voranzutreiben. Aber die Momente gewerkschaftlicher Erneuerung in der Krise in Spanien bleiben trotzdem insgesamt relativ schwach. Genau, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Ich lasse heute die Beispiele Bildungs- und Gesundheitsbereich-Proteste weg. Die sind aber in dem Buch, wenn ihr das danach lesen wollt. Genau, und vor dem Hintergrund dieses, es gibt eigentlich keinen Widerstand, aber die Leute sind in ihrem Alltag massiv von der Krise betroffen, entsteht dann die Bewegung 15. Mai. Die beginnt eigentlich mit der Demonstration, die geplant wird von so einer Plattform, also so ein, naja, eigentlich so ein Platzhalter Democracia Legalia, was keine reale Organisation war vorher, sondern eher so eine so eine Art Plattform, wo verschiedene Leute aus verschiedenen Kollektiven drin waren, die das Ziel hatten, tatsächlich ganz strategisch eine Mobilisierung zu machen, die nicht von Kollektiven ausgeht, sondern die so einen offeneren Charakter hat, was im Endeffekt auch eine sehr gute strategische Entscheidung war. Und aus der Demonstration heraus entsteht dann diese Platzbesetzungsbewegung in zahlreichen spanischen Städten. Genau, die Plätze werden dann auch relativ schnell wieder aufgegeben, also meistens schon nach einem Monat, und die Bewegung entscheidet sich, auch das ist eine ganz gute strategische Entscheidung gewesen, die Kämpfe in die Stadthalle zu verlagern, wo sie dann Vollversammlungen organisiert, also regelmäßige Treffen, wo Leute aus dem Stadtteil hinkommen können und eben über die alltäglichen Probleme im Stadtteil reden können. Zentrale Prinzipien der Bewegung 15. Mai, das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, waren Basisdemokratie, also eine vollversammlungsbasierte Funktionsweise, eine Politik der ersten Person, das ist was, was ich zentral finde, also zu sagen, das zentrale Moment der Bewegung 15. Mai war zu sagen, wir fangen Politik nicht bei einer bestimmten Interpretation an, nicht bei einem bestimmten kritischen Zugang zur Realität, sondern wir fangen im Grunde genommen bei unseren individuellen Problemen an. Und jeder fängt bei seinen oder ihren individuellen Problemen an. Und von denen ausgehend versuchen wir, Politik neu zu erfinden. Und das heißt, wir fangen auch nicht sozusagen bei bestimmten linksradikalen Perspektiven an, sondern wir fangen eben tatsächlich bei individuellen Perspektiven an und versuchen von da aus erstmal was zu entwickeln. Ein anderes Element war außerinstitutionelle Ausrichtung, also sozusagen eine Kritik an Gewerkschaften, eine Kritik an Parteien. Und was genau das ermöglicht hat, nämlich diese Politik der ersten Person, war im Zusammenkommen auf den Plätzen, in den Vollversammlungen, die individuellen Probleme, die jeder vorher alleine hatte, in kollektive Forderungen auch zu übersetzen. Und die Folgen waren eine ganz massive Aktivierung und Politisierung der Bevölkerung, also über die unmittelbaren Beteiligten hinaus, wobei tatsächlich relativ viele Leute in der einen oder anderen Form auch Kontakt zu 15. Mai hatten. Also es geben, glaube ich, 2 Millionen, schätzungsweise ungefähr 2 Millionen in Spanien an, dass sie irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise an dieser Bewegung auch beteiligt waren. Auch dazu nochmal, ist das eigentlich gut so? Seid ihr alle zufrieden? Gut. Auch dazu nochmal das Ganze nochmal in den Worten oder in den Erfahrungen von den Bewegungen. Als 15. Mai ausbricht, gab es eine Situation, in der scheinbar nichts passierte. Auf der Oberfläche schien es, dass nichts passierte. Die Leute bewegen sich nicht, die jungen Leute machen nichts. Es waren die ersten Jahre der Krise, in denen doch die Konsequenzen auf dramatischere Art und Weise spürbar wurden. Also was 15. Mai war, war eine Explosion. Eine Explosion auch gegenüber der Unmöglichkeit, einen Kanal zu haben, über den die Leute ihre Unzufriedenheit und die ganze Wut ausdrücken hätten können. Also im Grunde genommen das Moment ist, es gibt eigentlich keine Möglichkeiten, diese ganzen alltäglichen Probleme, die man hat, zu artikulieren, weil Gewerkschaften nicht dazu in der Lage sind, durch die spezifischen Probleme in der Krise und weil auch Parteien das nur begrenzt machen. Also selbst die Izquierda Unida, die Linksparteien spannen, das eben nur begrenzt machen. Ein zweites zentrales Moment der 15. Mai ist so ein Moment von Enttäuschung, weil das waren ja hauptsächlich Leute aus, also viele, viele junge Leute mit dem akademischen Hintergrund aus der Mittelschicht, die tatsächlich in der Krise einfach ihre Zukunftsperspektiven radikal bedroht gesehen haben. Vielen Menschen hier in Spanien haben sie das Motto verkauft, wenn du studieren und dich anstrengen würdest, bekämst du eine gute Arbeit, ein gutes Gehalt, ein gutes Haus, wenn auch mit einer Hypothek, aber alles würde funktionieren. Der kapitalistische Traum wäre für die Massen möglich. Zu Beginn war das keine antikapitalistische Bewegung, sondern eher eine Protestbewegung gegenüber, ihr habt es uns versprochen. Alles. Arbeit, Wohnraum und Sozialstaat. Und auf diesem Platz, das hatte ich ja vorher schon mal gesagt, entstand jetzt eben so ein Raum der Begegnung, wo die Leute sich austauschen konnten über ihre alltäglichen Probleme und auch Gemeinsamkeiten entdecken konnten. Und das zentrale Moment ist ja, diese ganzen Probleme werden ja als individuelle Probleme eigentlich wahrgenommen. Also es ist meine Arbeitslosigkeit, es sind meine Hypothekenschulden, es ist meine Armut. Und auf dem Platz, was da passiert ist, ist tatsächlich, dadurch, dass die Leute darüber gesprochen haben, ist so ein Moment von Kollektivität entstanden. Also die Leute haben gemerkt, okay, das ist vielleicht doch nicht mein persönliches Verschulden, dass ich hier Hypothekenschulden habe, dass ich zwangsgebrannt werde, sondern das ist tatsächlich ein kollektives Problem. Auf dem Platz fängst du an, dich mit Leuten zu treffen, die wie du waren, die die gleiche Situation durchlebten. Es ist ein physischer Ort, wo Personen zusammenkommen, die sich kennenlernen, mit den gleichen Problemen und den gleichen Sorgen und die sich als Vollversammlung konstituieren, um an dem ganzen Desaster, das wir erleben, zu arbeiten. Und zentral dafür, dass das funktioniert hat, war eben genau, dass es ein offener Raum war. Dass es ein sehr offener Raum war, hat dazu geführt, dass Leute, die sich in keiner Organisation wiedergespiegelt gesehen haben, sich hier gesehen haben, weil es möglich war, sich offener zu beteiligen, weil ihre Meinung berücksichtigt wurde. Und zentral für diese Offenheit war auch eine gewisse Abwesenheit der radikalen Linken innerhalb der Bewegung oder eine Anwesenheit, aber ohne das Ganze zu dominieren. 15. Mai wurde wie aus einem anderen Madrid, also Beispiel Madrid, 15. Mai wurde wie aus einem anderen Madrid geboren. Ohne Zweifel gibt es mehr oder weniger subterrane Verbindungen zum traditionellen Aktivismus, sehr interessante und so. Aber ich erinnere mich daran, in den Tagen kurz nach dem 15. Mai über den Platz, über den Puerta del Sol zu gehen und traf Aktivisten, die völlig fassungslos waren. Wir kennen niemanden. Und einigen missfiel das sogar. Es machte sie wie wütend. Aber hier spielen wir keine Rolle. Und von Teilen der Bewegung wurde auch genau das, also genau diese Schwäche der Linken als Chance gesehen, um eben genau diesen gemeinsamen Prozess zu ermöglichen. Ich glaube, dass auch der Umstand, dass es Repressionen in der Nachkriegszeit gab, einen großen Einfluss in Spanien hat. Dass so viel politisches, mikropolitisches Gewebe zerstört wurde, dass es jetzt eine ganze Generation gibt von Personen, die wirklich in keiner konkreten Partei Mitglied sind. Wodurch ich keinen Streit mit ihm habe, weil er in einer kommunistischen Partei ist und ich von was weiß ich für einer Partei bin, so klein die auch sein mag. Wir sind deshalb in der Lage, auf der Ebene sozialer Bürger auf eine sehr andere Art und Weise zu interagieren. Und deshalb suchen wir keine der schon geschaffenen Strukturen als Referenzpunkt, um eine Lösung zu suchen. Ich glaube, was hier passiert, ist auch das Ergebnis unserer schrecklichen und harten Geschichte. In diesem konkreten Fall ist sie für uns ein bisschen von Vorteil. Um das jetzt nochmal ein bisschen bildlicher zu machen, habe ich einen kleinen Videoausschnitt.
Esto puso en el sol del agua, habéis empezado a tapar el sol. Pues había llegado todo. Evidentemente se notaba una mayor presencia de la gente por catalogar rápida y algo comportamiento. Pero había familias enteras, gente mayor, personas de todo origen socioeconómico. Y lo que a mí a la larga me parece lo más interesante. Mucha gente sin una trayectoria previa de activismo político-social, entre lo que yo me encontraba. Mucha gente nueva. Gente con ganas, con muchas ganas.
Para mí lo más importante es que se ha producido una actualización de la dimensión política de la vida. Como una actualización, como el software, cuando haces, me paso a la versión superior. Porque la política entendida como la gestión de lo común estaba totalmente desvalorizada como un asunto que a nadie le interesaba, ¿no? La idea dominante, el estereotipo, es que cada cual se preocupaba de lo suyo, cada cual se preocupaba de lo suyo y lo de los demás, pues mala suerte, un poco lo de los amigos y ni eso. Y el 15M desmiente eso.
La diferencia sustancial que hay el antes y el después, porque antes lo que ocurría es que estábamos un poco solos. Todos teníamos muy claro que había que hacer cosas, pero en el fondo, yo como individuo, ¿qué hago? El pensamiento no era qué hacemos, porque en el fondo ese de nosotros, no sabes cómo contactar con ellos, no sabes cómo organizarte, ¿no? Cómo se hace. Entonces uno pensaba, ¿qué hago yo? Y ese qué hago yo frente a todo esto, ¿no? Es una cosa pues, que te deja al final muy sin alternativas. Pues, no sé qué puedo hacer, no sé realmente. ¿No?
Esto de no lo representará. ¿No? En sol, y a partir de ahí, para un montón de gente quiere decir también, no nos hacen falta, o no nos hacen mucha falta. ¿En qué sentido? En el sentido en el que un montón de gente ha visto que poniéndose en relación, proponiendo, llegando a acuerdos, se puede gestionar una ciudad, en este caso, ciudad sol. Y se ha hecho un experimento de la potencia que tenemos cuando nadie nos está fiscalizando, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando cooperamos con una voluntad de cooperación que es generar algo que es más grande que nosotros, más importante y que nos cuida. Yo creo que acampada solo es cuidado, vamos, creo que todo el 15M, no solo la acampada, no solo la experiencia, cuida mucho. Los que protestamos somos gente normal y la gente normal tiene estos problemas. Creemos que tenemos estos problemas comunes. Entonces, me voy a inventar yo mi respuesta para mí, para mi familia, para mí, para mis amigos, para mí, mi tribu política. Nos vamos a construir una casa ocupada en un terreno en las afueras de Madrid y cultivamos. No, son problemas de todos. Por lo tanto, de alguna manera, hay que hablar con todos. Tiene que ser un problema de la sociedad. La sociedad tiene que ponerse en movimiento, tiene que haber un diálogo con mucha gente muy distinta, ¿no? En el 15M yo lo veo. Oye, que no nos conviertan en algo marginal, porque lo que estamos diciendo es una cosa de todos, de millones de personas. Por eso el rechazo de los estereotipos, ¿no? Nosotros perros rotos, no somos el sistema. Nosotros estamos hablando de problemas de la sociedad, no queremos separarnos, sino queremos que la sociedad asuma esos,
esos problemas, pensarlos entre todos, ninguno tenemos la solución, pensémoslos juntos y evitemos que las máquinas de estereotipar hagan de este movimiento un movimiento de unos pocos.
Genau, also 15. Mai hatte dadurch relativ viele tatsächlich mögliche Momente, zum einen durch diese Aktivierung, die Politisierung, gleichzeitig hat es aber auch eine Reihe von Grenzen. Eine Grenze war, dass die Leute dadurch, dass sie eben angefangen haben bei den alltäglichen Problemen, bei relativ unmittelbaren Deutungsmustern oft stehen geblieben sind. Ein wichtiges Element, sagt eine Aktivistin, innerhalb der Bewegung, das ist, dass die Leute die internationale Perspektive zum Beispiel verlieren und sehr auf meine Lebensumstände, meine Kürzungen konzentriert sind. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wer in Spanien eigentlich das als ein europäisches Problem gefasst hat, auch innerhalb der Bewegung, kann man sehen, das sind eigentlich so zentrale Aktivistinnen und Aktivisten gewesen, aber selten eigentlich die Bewegung als Ganzes, obwohl es teilweise auch Proteste gegen bestimmte europäische Maßnahmen gab, aber in der Regel waren die Proteste eigentlich vor allem gerichtet gegen unmittelbare alltägliche Probleme und im Fokus stand auch immer eher die nationale Regierung als jetzt zum Beispiel die Europäische Union, wobei die ja eine zentrale Rolle in dem Krisenmanagement gespielt hat. Ein zweites Problem war das Fehlen von Organisationsstrukturen. Ich glaube, dass die Explosion so schnell anwuchs, dass es danach sehr schwer war, sich zu organisieren. Und wir haben uns in internen Kämpfen der Organisierung verloren. Und ich glaube, dass wir, weil wir versucht haben, uns zu organisieren, ein bisschen die Straße verloren haben. Ich glaube, dass das etwas ist, was nicht zu schaffen ist. All die Kommissionen, uns zu koordinieren. Drittes Problem, Ermüdung und Erschöpfung. Jeden Tag gab es eine Mobilisierung. Und das ist erschöpfend. Und am Ende gehen die Leute nicht mehr hin. Ich glaube auch, man kann so einen konstanten Rhythmus nicht durchhalten. Man kann nicht immer auf der Straße präsent sein, weil es etwas sehr Anstrengendes ist. Und ein viertes Problem war, dass tatsächlich diese offenen Formen einerseits sehr gut waren, weil die Leute eben ihre individuellen Probleme artikulieren konnten und auch kollektivieren konnten. Andererseits hatten sie natürlich den Nachteil, dass sie relativ langsame Strukturen waren und relativ schwer nur Entscheidungen möglich gemacht haben. Die Form des 15. Mai hatte einen sehr guten Teil, der ein Gefühl der Demokratie generierte und eine sehr breite Partizipation. Aber dann als Entscheidungsmechanismus war sie unverhältnismäßig langsam und sehr schwierig, sehr schwierig. Weil es in vielen Fällen kein gemeinsames Grundverständnis gab, das es erlaubt hätte, Konsense zu erreichen. Trotzdem, also 15. Mai ist dann relativ schnell auch wieder abgeflaut, schon 2012 waren eigentlich nur noch in wenigen Städten Strukturen aktiv, am stärksten vielleicht noch in Madrid, wo eigentlich auch die Bewegung wahrscheinlich am stärksten war. Aber was 15. Mai erreicht hat, ist tatsächlich diesen Moment von Aktivierung in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, im Gesundheits- und Bildungsbereich und im Bereich Wohnraum, den ich jetzt noch vorstelle, aber auch in anderen Bereichen sind danach eben Bewegungen gestärkt worden oder auch neu entstanden, die auch einen großen Teil der Logiken oder der Grammatik von 15. Mai übernommen haben, also der Art und Weise zu funktionieren. Eine der zentralen Bewegungen in dem Sinne ist die Bewegung gegen Zwangsräumungen gewesen. Aufgrund der 100.000 Zwangsräumungen im Kontext der Krise entstehen in ganz Spanien alltägliche und politische Kämpfe für ein Recht auf Wohnraum, die von stillen individuellen Besetzungen, also Leute gehen zum Beispiel einfach wieder in die Wohnungen, aus denen sie geräumt wurden und wohnen da weiter oder gehen auch in andere Wohnungen, die leer stehen, die heißen dann Fußtrittwohnungen, Pisos Patada, bis zu organisierten Strukturen, wie insbesondere der Platz von Bibliotheken Betroffenen, die so ein bisschen dann diese Kämpfe auch organisiert. Die Plattform Bibliotheken betroffen entstand bereits vor 2011, nämlich 2009. Die gewann jedoch erst nach dem 15. Mai entscheidend an Dynamik. Der Übergang zu Kämpfen um Wohnraum stellte dabei einen Moment dar, in dem dieser Teil vom 15. Mai, der sehr universitär, intellektuell, sehr städtisch ist, echten Kontakt mit den popularen Klassen der peripheren Stadtteile hatte. Die sozialen Bewegungen bewegen sich in einem Raum, der das Zentrum ist. Und die harte alltägliche Realität ist in den Stadtteilen. Achso, dann ist das dann knackig. Getragen wird die Bewegung gegen Zwangsräumung wesentlich von Frauen. Das ist tatsächlich sehr auffällig, dass es da einen ganz, ganz starken weiblichen Aktivismus gibt, wo es auch Debatten darum gibt, warum das so ist, aber das führe ich jetzt nicht weiter aus. Und von Migrantinnen und Migranten spielen auch eine relativ relevante Rolle, vor allem aus Lateinamerika. Und da ist es ganz, bei Migrantinnen und Migranten ist es ganz interessant, dass es halt nicht zufällig, dass es vor allem die aus Lateinamerika sind, weil die zum einen das Sprachproblem nicht haben, weil das Problem ist, wenn man kein Spanisch spricht, tatsächlich damit mit Leuten, die kein Spanisch konnten, hat sich die Bewegung insgesamt relativ schwer getan, weil die Organisationsformen darauf basiert haben, dass eben alle ihre Probleme auch ausdrücken können. Und sobald man eine Person dazwischen hat, das ist sehr schwierig geworden. Also man kann das, es gibt auch Plattformen, die mit Leuten gearbeitet haben, die jetzt zum Beispiel Englisch muttersprachlich waren. Und da kann man aber sehen, die Punkte haben eine ganz andere Dynamik entwickelt. Und dass sie vor allem aus Lateinamerika sind, liegt zum anderen daran, dass vor allem Migrantinnen und Migranten aus Lateinamerika auch in der Lage waren, Hypotheken aufzunehmen, während zum Beispiel Migrantinnen und Migranten aus Nordafrika oft in so prekären Beschäftigungsverhältnissen gearbeitet haben, dass sie eigentlich gar nicht in der Lage waren, auch Hypotheken aufzunehmen. Das politische Subjekt innerhalb der Kämpfe um Wohnraum ist ein ganz anderes als in der Bewegung 15. Mai, wo das ja vor allem enttäuschte und prekäre, in vielen Fällen Akademikerinnen und Akademiker waren. Und das politische Subjekt in den Kämpfen um Wohnraum sind jetzt ganz andere Leute, nämlich Leute tatsächlich, die oft auch schon lange in Armut leben, oft schon lange in sozial sehr verletzlichen und prekären Situationen gelebt haben und die auch mit einem ganz anderen Bewusstsein sozusagen dahin kommen. Also, weil die tatsächlich oft Depressionen haben, Angsterkrankungen haben, das als individuelle Schuld empfinden, dass sie geräumt werden und eigentlich gar nicht so das Subjekt sind, was jetzt Lust hat, einen politischen Kampf zu führen, sondern eher tatsächlich von ganz starken Schuldgefühlen geprägt sind. Es gab viel Angst und viel Schamgefühl. Sie haben uns eingetrichtert, dass wenn du nicht zahlst, es deswegen ist, weil du nicht willst. Dass es deine Schuld ist. Also klar, dass es den Leuten sehr schwer fiel, an einen Ort zu gehen und zu sagen, dass sie eine Hypothek nicht zahlen und dass sie in 3 Monaten auf die Straße müssen. Auch weil es weder die eigene Familie noch der eigene Nachbar des Betroffenen wusste. Das fiel schwer. Und was tatsächlich die Plattform Bibliotheken betroffen und auch andere Kämpfe im Wohnraum geschafft haben, ist aus dieser Verzweiflung ein Gefühl von Wut zu generieren und auch ein Gefühl von Handlungsfähigkeit. Und ein zentrales Moment, dass das funktioniert hat, war, dass sie in diesen Kämpfen versucht haben, eine Politik der Zuneigung zu machen. Also tatsächlich einen akzeptierenden Umgang, einen wertschätzenden Umgang miteinander, um eben die Leute auch zu integrieren und um die auch ernst zu nehmen in ihren alltäglichen Problemen. Die Paar ist sich bewusst, dass es ein Teil ihrer Funktion ist, zu bewirken, dass sich die Leute besser fühlen. Lange bevor sie ihr Problem mit der Bank lösen, fangen sie an, schlafen zu können oder erlangen ihre Lebenslust zurück. Deshalb wird für den Empfang der Leute, die zum ersten Mal kommen, das Zuhören, den Respekt, wenn sie weinen, Sorge getragen. Und das zentrale Moment in den Kämpfen um Wohnraum ist, dass die gesamten Auseinandersetzungen eigentlich ihren Ausgangspunkt hatten in der kollektiven Beratung. Also in der Situation, man macht eine Vollversammlung, die Leute kommen mit ihren individuellen Problemen, erzählen von ihren individuellen Problemen und alle gemeinsam versuchen, diese Probleme gemeinsam zu lösen. Wir sind nicht das, was wir nicht sind, ein Anwaltsbüro. Wir sind Betroffene, die sich für einen Kampf zusammengeschlossen haben. Der Person, die mit ihren Hypotheken schreiben kommt, müssen wir erklären, dass wir das Problem nicht für sie lösen werden. Es ist ein kollektives Problem und es muss über kollektiven Kampf gelöst werden. Alle müssen für das von allen kämpfen. Und dass das gut funktioniert hat, dieses Moment von wir lösen die kollektiv, lag daran, dass eben viele Fälle auch ähnlich funktioniert haben, weil die alle hatten Hypothekenschulden. Und zum anderen, dass es tatsächlich einfach also auch keine Alternativen gab zum kollektiven Kampf. Also der Staat hat nichts angeboten gegen Zwangsräumung und sonst auch niemand. Also es gab eigentlich keine Alternative, außer man organisiert sich selber und kämpft. Und das hat tatsächlich auch an bestimmten viel oft funktioniert, da auch bestimmte Erfolge zu erzielen. Die Mehrheit der Wohnraumfälle, die wir vorfinden, folgen gleichen Regeln. Und eine Person, die sie schon erlebt hat, kann nur mit ihrer eigenen Erfahrung das Problem einer anderen Person lösen. Und dieser Moment ist so etwas wie der Moment der stärksten Selbstermächtigung der Leute. Wenn du von einer Person gekommen bist und die auf keine Art und Weise wusste, wie sie ihr Problem lösen sollte, zu einem Zustand von, ich bin auf dem Weg, mein Problem zu lösen, oder ich löse es schon, und außerdem helfe ich anderen Leuten, damit sie ihr Problem lösen, kommst. Was die Plattform Hypotheken Betroffene gemacht haben, war zum Beispiel Zwangsräumungen verhindern, gemeinsam zu Banken gehen, achso, das habe ich noch nicht gesagt. Das Hypothekensystem in Spanien ist nochmal zusätzlich perfide dadurch, dass man die Hypotheken zu einem bestimmten Zeitpunkt aufnimmt und die aber an die Personen gebunden sind und nicht an die Immobilien. Also sozusagen in vielen anderen Ländern ist es so, wenn man die Hypothekenschulden aufnimmt, verliert man das Haus, dann ist man die Schulden auch los. In Spanien hat man die Hypothekenschulden zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgenommen. Boomphase, Häuser sind sehr teuer, oft überbewertet noch zusätzlich von den Banken. Das heißt, die Hypothekenkosten sind sehr hoch. In der Krise kann man nicht mehr zahlen. Das Haus wird versteigert. Wenn sich niemand findet, der es kauft, geht es zu 60% des Schätzwerts an die Bank. Und auf der Differenz bleiben die Leute sitzen. Das heißt, die Leute haben kein Haus, keinen Job, leben in prekären Verhältnissen und haben oft 100.000 Euro noch Schulden. Das heißt, Schulden für das ganze restliche Leben und man kann nie wieder irgendwas auf Raten kaufen oder irgendwas Ähnliches machen. Und da war die Paar relativ erfolgreich dahin, gemeinsam eben zur Bank zu gehen und auch Kämpfe in den Banken zu führen und darüber eben auch Schuldenerlasse auszuhandeln. Und was sie noch gemacht haben, an einem späteren Zeitpunkt ist große Häuserblocks besetzen für Leute, die eben keine Wohnraumalternativen haben. Und was auch interessant ist, ist an der Paar, wie schon in der Bewegung 15. Mai, ist ein verändertes Rollenverständnis von politischen Aktivisten. Also Aktivisten jetzt im Sinne von Leuten, die vorher schon in der linken Szene aktiv waren. Der Aktivist kam zuvor mit einem messianischen Profil. Er kam, um zu lernen. Oh, ihr, die ihr keine politische Kultur habt. Ich glaube, in diesem ganzen Prozess wurde gelernt, dass du natürlich mit deinen Erfahrungen und Kompetenzen kommst, dabei aber nicht das, was die anderen Personen haben, herabwürdigen oder ignorieren kannst. Und das ist ein ganz spannendes Moment in der Bewegung, dass man wirklich halt sieht, dass die Leute sich ernst nehmen untereinander und dass man nicht mehr so stark dieses Moment hat von, es gibt Leute, die wissen schon, wie alles läuft und die anderen Leute können und müssen dem sozusagen folgen. Sondern es gibt ganz stark dieses Moment von wir versuchen eben die Sachen gemeinsam von den alltäglichen Problemen aus zu entwickeln. Und damit wird eigentlich was eingelöst in Spanien, was eigentlich auch schon in linken Debatten relativ lang gibt, also in der Euromail-Debatte zum Beispiel, da kommt dieses Zitat her, nämlich, dass man eigentlich eine Neuzusammensetzung von Subjekten versuchen muss und eigentlich eine Neuerfindung von politischen Subjekten vorantreiben muss. Es ist notwendig, nicht von ideologischen Kategorien auszugehen, mit denen die Linke operiert, inklusive der am wenigsten orthodoxen. Es muss von singulären Erfahrungen, die wenig oder nichts mit der Ideologie zu tun haben, ausgegangen werden. Von einer akribischen Arbeit der Identifikation der Widerstände und Unzufriedenheiten, die sich im Sozialen herstellen. Das heißt, konkrete alltägliche Erfahrungen. Rechte auf der Basis von geteilten Erfahrungen in diesem offenen, fragmentierten und dispersen Kontext zu formulieren, der Realitäten trennt, durch Individualisierung zum Beispiel, und voneinander entfernt, erscheint erneut als notwendiger Imperativ, um eine enteigende Subjektivität zu ermächtigen und neu zusammenzusetzen. Und wie das in der Paar funktioniert hat,
muy buenas tardes. Dado el problema que tenemos todos, estáis en el mejor sitio donde podríais estar. Lo primero y sobre todo que tranquilidad. Que no sintáis culpables, ¿de acuerdo? Porque nadie deja de pagar porque quiera, sino porque hemos perdido nuestros trabajos.
No se puede dejar de cubrir las necesidades básicas de tu familia para pagar el banco. No.
Esto siempre tiene que quedar claro. El caso lo lucha cada uno, contra el banco, empoderándose, tomando información, tomando seguridad.
¿Os daréis cuenta que cuando venís a la paz, de golpe, crecéis, os agrandáis y son ellos los que poco a poco se van haciendo más pequeños?
Que cuanto más información tengamos aquí, más fuertes estaremos cuando estamos delante de ellos. ¿Vale? Al principio, pues lo que decía Tati, ¿no? Uno se sienta así pequeñito delante del señor del banco, que parece que sabe mucho, pero de aquí a unas asambleas, pues vosotros tendréis la información suficiente como para poder rebatir cada una de las tonterías que nos dicen.
De entrada, en esta bienvenida y en esta acogida que tenemos a este colectivo, te podemos garantizar dos cosas. Que una vez que tú pisas la PA, nunca más vas a estar solo. Y luego, que en la PA, de una manera o de otra, vamos a asegurarnos de que no te quedes en la calle. O sea, si tú llegas con la angustia de que te puedas quedar en la calle, o forzaremos al banco a negociar, o forzaremos a la administración a garantizar un realojo, o en última instancia, a través de la desobediencia civil, recuperamos viviendas vacías, pero nadie se queda en la calle si llega a la PA. Generamos espacios colectivos, que es lo que llamamos el asesoramiento colectivo, y es lo primero que hacemos cuando alguien llega por primera vez a una PA. Nunca la recibimos de forma individual. Cuando la gente llega a un espacio colectivo donde no hay unos que son superiores a otros ni están en una tarima, sino que estamos todos sentados en círculo, y la gente empieza a hablar y todo el mundo comenta que lo mío, que parecía diferente y más complicado, es igual, o que hay gente que incluso está peor que yo, ¿no? Eso ya de entrada ya tiene un efecto terapéutico en las personas. Pero también le dejamos muy claro a la gente que cada uno tiene que pelear para resolver su propio caso. Es decir, nadie va a defender tu caso mejor que tú mismo. Por lo tanto, te invitamos a que tú, más que nadie, se implique en la resolución de tu caso.
Pues vamos a hacer un turno de preguntas, ¿vale? Quizá hoy todos lo podéis preguntar. No os angustiéis, escuchaos los unos a los otros, ¿vale? Porque la pregunta que tiene un compa me va a servir a mí. Si no es ahora, será más adelante.
A ver, ¿me oís ahora?
Sí.
Bueno, yo avalé en un momento determinado a una persona a la que quiero muchísimo. No es familiar ni nada, pero para mí como si lo fuera.
Es que la escritura dice que soy solicitante del crédito junto con mi hija.
Pues hace 4 años fui desahuciada de mi piso y subastaron el piso por 50% de la hipoteca y me quedo la 50% la otra.
Yo estoy en el paro. Mi marido trabaja, pero no nos llega. Y mi madre trabaja, pero también no nos llega. O sea,
¿qué van a hacer?
¿Qué vas a hacer?
¿Qué van a hacer?
Y tengo 2 niñas.
¿Tendrá que comer esa niña y hacerse grande y tener un sitio donde vivir?
Porque mi hija, porque yo no me preocupara, ha estado 7 meses sin pagar la hipoteca porque no podía. ¿Vale? Cuando me la ha dicho ha sido cuando el banco la llamó la semana pasada. Entonces, con lo cual, fuimos las dos y dice, es que primero embargamos el piso de tu madre, que es la avaladora. Os lo juro, casi fue. Yo imagínate todo lo que me entró, ¿sabes? Vertige de ladrones, vertige de todo.
Entonces, vamos a analizarlo.
Un momento.
Empoderar a la gente y formar a la gente hace que la paz se multiplique exponencialmente, ¿no? Y al final hay miles de personas perfectamente capacitadas para hacer acompañamientos, para hacer negociaciones y para ir replicando la paz en muchos territorios. O sea, la paz, que no ha tenido recursos económicos apenas, no podría haber crecido como ha crecido en tan poco tiempo, ¿no? 200 núcleos en todo el Estado, si no hubiera sido con esa estrategia de empoderamiento donde cada vez más la gente afectada se empodera para resolver su caso, pero también para asumir tareas de responsabilidad en el movimiento, ayudar a otras personas, formar, negociar, etc. ¿No? Se supone que...
Wenn man jetzt nochmal zusammen, also insgesamt nochmal schaut, was sind eigentlich die Merkmale der sozialen Bewegung in Spanien, kann man sehen, dass ein zentrales Moment die Selbstorganisation von Betroffenen ist, eben genau die Politik der ersten Person, dass die Politik stark postidentitär geprägt ist, also sozusagen nicht bei bestimmten vorgefertigten politischen Subjektivitäten anfängt, sondern eben die versucht zu konstruieren, dass sie interaktive Vollversammlungen und Basisdemokratie einsetzen und in diesen eben eine Übersetzung von alltäglichen Bedürfnissen in kollektive Forderungen ermöglichen. Wichtig für die spanischen Proteste ist auch eine Politik der Zuneigung, also sozusagen ein anerkennender Umgang miteinander. Und auffällig ist eine Feminisierung von Politik, also tatsächlich eine starke Beteiligung von Frauen oder eine deutlich stärkere Beteiligung von Frauen in den Krisenprotesten als vorher innerhalb linker Szene und innerhalb sozialen Bewegungen. Ziviler Ungehorsam ist eine zentrale Strategie, was auch dadurch notwendig wird, dass eine Forderung an den Staat kaum noch funktioniert, weil der Staat nicht bereit ist, Zugeständnisse zu machen. Und die Bewegungen sind dadurch in manchen Fällen in der Lage, auch kleine, große Erfolge im Alltag zu erzielen, also zum Beispiel eine Zwangsräumung zu verhindern, Schuldenerlasse auszuhandeln. Und was sie da machen, ist eigentlich radikale Formen, nämlich sowas wie Selbstorganisation zu verknüpfen mit sehr pragmatischen Forderungen. Die Leute sollen individuell nicht geräumt werden, zum Beispiel. Die Akzeptanz der sozialen Bewegung in der Bevölkerung ist sehr hoch, auch für relativ radikale Protestformen, also liegt bei 70, oft bei vielen Bewegungen bei 70-80%. Und die Aktivierung und Politisierung der Bevölkerung durch die Bewegung ist erstmal relativ auffällig gewesen. Die Bewegungen waren dadurch in der Lage, gesellschaftliche Diskurse zu verschieben und vor allem mit dem Diskurs von Alternativlosigkeit, also wir müssen halt sparen und es geht nicht anders und euch geht es schlecht, aber wir können es nicht ändern, zu brechen. Was sie auch noch bewirkt haben, ist eine Öffnung und Veränderung der radikalen Linken, in einigen Städten mehr als in anderen. Auffällig finde ich das besonders in Madrid, da kann man sehen, dass es tatsächlich so ein bisschen so einen Prozess gibt von wir öffnen uns gegenüber der Gesellschaft von der linken Szene aus. Aber Probleme der Bewegung waren eine stark zyklische Dynamik, also die meisten Bewegungen haben relativ schnell auch wieder abgenommen, also zum Beispiel 15. Mai, aber auch die Proteste im Bildungs- und Gesundheitsbereich. Für die Kämpfe um Wohnraum stimmt das so nicht und das liegt halt eben genau daran, dass sie auch in der Lage war, im Alltag eben Verbesserungen zu erzielen und unmittelbar den Leuten auch zu zeigen, dass es was bringt, sich kollektiv zu organisieren. Andere Probleme der Bewegung waren teils schwierige und langwierige Entscheidungsfindung und ihre Ressourcenaufwendigkeit und das betrifft eigentlich alle Bewegungen. Also im Grunde genommen selbst die Kämpfe um Wohnraum sind natürlich enorm ressourcenaufwendig. Wenn man in jedem Einzelfall die Zwangsräumung verhindern muss, ist das natürlich sehr viel ressourcenaufwendiger, als wenn man eingesetzt macht und damit alle Zwangsräumung verhindert. Innerhalb der Bewegung gab es aufgrund der Probleme, die in der Bewegung aufgetreten sind, relativ rasch dann irgendwann auch Debatten um linke Parteien und Strategien innerhalb der Staatsapparate, weil eben die Bewegungen nur teilweise in der Lage waren, eine materielle Verbesserung im Alltag zu erreichen und sich eigentlich nicht übersetzt haben in die staatliche Politik. Also es gab da die spanischen Bewegungen haben das auf die gläserne Decke genannt oder so, es gab sozusagen so eine Grenze an den staatlichen Apparaten, wo einfach die Forderungen der Bewegung sich nicht mehr weiter übersetzt haben. Und da war die Konsequenz von einem Teil der Bewegung zu sagen, na gut, dann müssen wir halt da reingehen und müssen dafür sorgen, dass die Bewegung auch da, dass die Forderungen auch da übersetzt werden können. Und das andere Moment ist natürlich, dass die Bewegung tatsächlich auch einfach schon vor den Parteien in vielen Fällen in einer relativ tiefen Krise waren oder nicht mehr so stark waren, zumindest wie vorher. Klar, wenn du auf Parteipolitik setzt, ist das auch, weil dieser Weg der horizontalen Organisation einen Höhepunkt erreicht hat. Das heißt, wir können die Corrales nicht mehr halten. Corrales waren besetzte Häuser in der Region von Sevilla, also so ein bisschen wie das, was die Plattform der Boutiquen betroffen gemacht hat, aber einfach in einer anderen Region. Wir können nicht mehr weiter kollektiv besetzen, genauso können die Leute nicht weiter auf der Straße kampieren oder Hungerstreiks machen. Es gibt dann verschiedene Versuche, eine Antwort zu finden auf dieses Problem, wie übersetzen wir eigentlich die gesellschaftlichen Mehrheiten, die es gibt, für eine Verbesserung der alltäglichen Lebensbedingungen und wie übersetzen wir auch die Forderungen sozialer Bewegungen in staatliche Politik. Eine Strategie ist wahrscheinlich die bekannteste, Podemos. Podemos wird Anfang 2014 von linken Sozialwissenschaftlerinnen und der trotzkistischen Izquierda Antikapitalista initiiert. Trotzkisten in Spanien sind nochmal anders als hier. Also sehr viel undogmatisch, ich weiß nicht so genau, ich meine, die sind ja am Ende lauter Trotzkisten. Setze ich mich nicht mehr, aber gut. Also in Spanien sind tatsächlich die Izquierda Antikapitalista ist eine relativ undogmatische, trotzkistische Organisation. Und sozusagen, also eher so eine undogmatische Linke. Und erzielt einen raschen Erfolg bei den Europawahlen, also Podemos, womit die Partei zeigt, dass parteipolitische Erfolge möglich sind, wenn man eben die Forderungen von sozialen Bewegungen und auch die Mehrheiten für eine Verbesserung der alltäglichen Lebensbedingungen in der Bevölkerung ernst nimmt. Was Podemos am Anfang versucht hat, ist so ein bisschen die Form von 15. Mai aufzunehmen, nämlich basisdemokratische Prozesse zu ermöglichen. Die hatten so Zirkel, hieß das, und da, also eigentlich Arbeitskreise und Treffen in verschiedenen, zum einen zum Beispiel auf der städtischen Ebene, aber eben auch thematische Arbeitskreise. Und die haben am Anfang in der Partei eine relativ wichtige Rolle gespielt. Und das haben die kombiniert mit einer starken Präsenz in den Medien, vor allem über Pablo Iglesias, der vorher schon als Moderator tätig war und dadurch einfach eine große Sichtbarkeit hatte. Und was sie damit geschafft haben, ist zu zeigen, es ist tatsächlich möglich, einfach, dass man mit einem alternativen Programm auch gewählt wird und dass man damit auch in einem relativ kurzen Zeitraum relativ viele Stimmen bekommen kann. Was sie danach strategisch gemacht haben, ist zu sagen, damit wir mit der Partei gut arbeiten können, brauchen wir eine schlagkräftige Partei. Das heißt, wir müssen diese basisdemokratischen Prozesse möglichst stark ausgrenzen, damit wir möglichst schnell reaktionsfähig sind und möglichst gut unsere Medientaktik machen können. Das war sozusagen die Strategie, auf die die gesetzt haben. Die Mehrheit derjenigen, die sich registriert haben in der Partei, das waren 200.000, oder es sind 200.000, glaube ich, ungefähr, die hat ihm zugestimmt, also zu sagen, ja, wir brauchen diese vertikale Struktur. Und Podemos ist dadurch jetzt schon, was die Form angeht, relativ nah an traditionellen Parteien. Also die haben zum Beispiel ein Wahlsystem, wo die Liste, die gewinnt, immer alle Plätze besetzt. Also sozusagen, es gibt eine Listenwahl, verschiedene Listen. Dann gibt es die Liste der Parteiführung, gibt es die alternative Liste 1, alternative Liste 2. Es gewinnt natürlich immer die Liste der Parteiführung, weil es die bekanntesten Leute sind. Und weil es tatsächlich sehr schwer ist, gegen die anzukommen. Und die besetzen danach alle Posten innerhalb der Partei. Also es gibt eigentlich kaum eine Repräsentation von anderen Strömungen in der Partei. Dadurch sind vor allem diese stärker basisdemokratisch organisierten Strömungen in der Partei, vor allem die Izquierda Antikapitalista, die da war da zentral, die sind relativ stark marginalisiert worden innerhalb von Podemos. Das hat sich wieder ein bisschen verschoben, also es gab wieder ein bisschen eine Öffnung gegenüber dem Flügel, aber die sind immer noch relativ marginalisiert. Das Verständnis sozialer Bewegung innerhalb von Podemos oder innerhalb der Führungsriege von Podemos war relativ funktionalistisch, also eher, die müssen uns helfen, an die Regierung zu kommen und dann machen wir das. Zentral für die Podemos-Strategie war auch so ein bisschen so ein Dezisionismus, also wir setzen ein starkes Signal, das hat tatsächlich auch sich bewährt ein Stück weit, weil die ja auch Wahlerfolge erzielen konnten und versuchen darüber eben möglichst viele Stimmen zu bekommen. Es gibt ein schönes Zitat von Pablo Iglesias dazu: Man kann dem, was es bedeutet, zu den Wahlen zu gehen, auf eine maskuline Art gegenüberstehen, mit Eiern. Das heißt, dem Gegner zu sagen, hier sind wir, ich und meine Eier. Es gibt eine andere Form, die Politik zu sehen, die weiblicher ist. Davon auszugehen, dass wir verdammt nochmal verlieren, dass es keine Kraft für eine Gegenmacht gibt, dass der Staat ein komplexes Instrument ist, voller Widersprüche. Im November 2014 war Podemos zwischenzeitlich in Umfragen stärkste Partei. Im Moment liegt die immer so bei 20 plus Prozent. Was natürlich, wenn man sich anschaut, wie erfolgreich die vorher waren, also die Izquierda Unida, die einzige linke Partei in Spanien vorher war, sind das relativ viele Stimmen. Das ist ein bisschen ein fieses Zitat, aber ich glaube, es trifft tatsächlich die Podemos-Strategie ganz gut. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt Podemos an sich prinzipiell antifeministisch ist und maskulinistisch, sondern es ist sozusagen eher ein Beispiel für die Strategie von Podemos. Eine zweite Sache, die entstanden ist, sind radikal-demokratische Wahlplattformen, die auf kommunaler Ebene kandidiert haben. Zum Beispiel Ahora Madrid, die ist aus Podemos entstanden und aus der aus sozialen Bewegungen heraus entstandenen Gruppierung Ganemos Madrid. Das so Podemos, das wird ja oft so als Bewegungspartei gehandelt. Da waren viele Leute aus Bewegungen aktiv, aber die Initiative selbst kam nicht aus den Bewegungen, sondern wurde sozusagen extern als strategisches Projekt initiiert. Anders war das jetzt bei diesen Wahlplattformen. Die sind teilweise eben aus Diskussionsprozessen der Bewegung heraus entstanden. Zum Beispiel in Madrid Podemos, Ganemos, die aus den Bewegungen rauskamen und Teilen der spanischen Linkspartei, die so ein bisschen ist wie die deutsche Linkspartei, also sehr bürokratisch, ein bisschen trocken, staubig und so. Auch da gibt es natürlich einen offenen Flügel und so. Aber, und was die gemacht haben, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache. Die haben offene Vorwahlen gemacht und da hatten ein pluralistisches Wahlverfahren. Also da haben verschiedene Listen kandidiert und die haben dann eine proportionale Repräsentation auf der Liste bekommen. Also zu sagen, man konnte einfach eine Liste einreichen, ohne in irgendeiner Partei sein zu müssen und konnten alle mitwählen. Und dann im Grunde genommen haben dann die proportional, je nachdem wie viel Prozente sie bekommen haben, sie einen Platz auf der Liste bekommen. Und das hat dazu geführt, dass relativ viele Leute, die eigentlich noch nie was mit Parteipolitik zu tun hatten, jetzt Abgeordnete sind im Stadtparlament. Was eigentlich ein ganz gutes, also ich finde das ein ganz spannendes Modell, weil es das Problem umgeht, dass man in Parteien natürlich immer eine Parteilogik hat, die sich verselbstständigt, auch gegenüber sozialen Bewegungen. Und durch diese pluralistischen Wahlverfahren kann man natürlich das kombinieren. Also ein paar Leute kennen sich halt aus den Parteisachen, aber andere Leute kommen eben aus den sozialen Bewegungen auch rein und sind auch präsent in der städtischen Politik. Barcelona in Kommunen, ein anderes Beispiel, es gibt noch viel mehr Beispiele, aber das sind die beiden größten, wurde initiiert vor allem aus der Plattform der Hypotheken Betroffenen. Zentral war die Führungsrolle von Ada Colau, die haben wir auch vorhin im Video gesehen. Das ist die ehemalige Sprecherin der PA, in Spanien unglaublich anerkannt. Und die haben eher so ein bisschen eine Strategie gemacht, Wahlabsprachen mit verschiedenen linken Parteien zu machen. Und dann das zu durchbrechen, also dass das nur eine Koalition ist, zu durchbrechen darüber, dass sie eben einen basisdemokratischen, partizipativen Prozess vorangetrieben haben. Hatten aber ein weniger pluralistisches Wahlverfahren. Also auch da hat der Gewinner, also die Gewinnerliste, hat die ersten 15 Listenplätze bekommen, was relativ viele sind, weil das fast alle sind, die Barcelona in Kommunen bekommen hat. Also auch da letztendlich hat die Parteiführung eigentlich immer alle Listenplätze bekommen. Lag aber auch daran, weil die gesagt haben, wir brauchen halt ein bisschen Stabilität. Also sozusagen bei Barcelona in Kommunen ist dieser Führungswille nicht so ausgeprägt wie bei Podemos. Und das Moment von, warum wir versuchen, die eine Liste durchzubekommen, war stärker, weil die gesagt haben, na gut, anders zerfällt uns dieses Projekt. Strategie dieser radikal-demokratischen Wahlplattform war Dezentralisierung der Demokratie, mehr Partizipation. Wir wollen eine authentische metropolitane Demokratie, die Repräsentanten verpflichtet, gehorchen zu regieren, von den Zapatistas, eine Demokratie mit Dezentralisierung und direkter Wahl der Abgeordneten des Distrikts, mit sozialen Kontrollen über den Haushalt und bindenden Bürgerinitiativen und Befragungen, die helfen, geteilte und legitimierte Entscheidungen zu treffen. Auch diese Wahlplattformen waren mit einer klaren Regierungsperspektive verbunden. Also die sind angetreten, um zu gewinnen, haben sie ja auch, und um zu regieren. Eine andere Strategie hat die CUP verfolgt, das ist eine katalanische regionalistische Partei. Und das ist so nochmal, glaube ich, nochmal ein anderer Ansatz, weil die nämlich sagen, wir wollen eigentlich gar nicht regieren, unser Ziel ist nicht zu regieren, sondern unser Ziel ist eigentlich in den Institutionen präsent zu sein, um das, was die Bewegungen sagen, da nochmal zu artikulieren und da nochmal einzubringen sozusagen. Unser institutioneller Ansatz ist es, niemanden außer den organisierten Leuten zu repräsentieren. Uns repräsentieren die Indignados nicht, wir werden sie nicht repräsentieren. Das ist unsere Logik. Wir entwickeln nichts, wenn der Diskurs und die Debatte schon durch die Bewegungen vorhanden sind. Wir stürzen es ins Innere der Institution. Das muss die Verzahnung sein, weil in dem Moment, in dem sie aufhört, nicht mehr verständlich wird, was die Repräsentanten tun, wen sie repräsentieren, noch wem sie ihre Stimme geben. Die Effekte der neuen linken Parteien und Wahlplattformen waren eine Repolitisierung der Parteipolitik, eine Repräsentation marginalisierter Gruppen. Zum Teil waren durch die neuen Wahlplattformparteien erstmalig migrantische oder schwarze Abgeordnete in den Parlamenten. Also zum Beispiel die erste schwarze Abgeordnete über die Podemos-Liste im spanischen Parlament, die erste migrantische Abgeordnete in der Stadtversammlung von Madrid. Es gab die Parteien, da jetzt regieren ja seither, oder diese Wahlplattformen regieren ja mittlerweile in einigen spanischen Städten. Und was die gemacht haben, ist so eine Politik der kleinen Schritte. Zum Beispiel partizipative Budgets in Madrid, ungefähr 1% des Gesamtbudgets, was nicht so sehr viel ist. Nachbarschaftsdelegierte, also sozusagen Sprecher der lokalen Nachbarschaften, die Positionen aus der Nachbarschaft weitertragen an die Institutionen. Eine Einschränkung von unkontrolliertem Tourismus, unter anderem Kontrolle von Airbnb und darüber eben Mietsteigerungen. Transparenzauflagen, Verhaltenskodex für Abgeordnete, mehr Frauenhäuser, Solarzellen auf öffentlichen Gebäuden, Unterstützung von Nachbarschaftsgärten und Agrarkooperativen, Auflösung, Veränderung der polizeilichen Einheiten zur Aufstandsbekämpfung, Städte der Zuflucht, das war eine Initiative zu sagen, wir würden gerne Geflüchtete aufnehmen, was im Endeffekt nicht möglich war, weil das eine Kompetenz der Zentralregierung ist und eben nicht der Stadtregierung. Aber was zum Beispiel Barcelona gemacht hat, ist ein Internierungslager zu schließen, was durch relativ schlechte Bedingungen gekennzeichnet war. Die Parteien haben sich auch selektiv für soziale Zentren eingesetzt, haben mehr kostenlose Nahrung in Schulen etabliert. Also ein zentrales Problem in der Krise ist auch, dass viele Schülerinnen und Schüler zu Hause nicht mehr richtig ernährt werden und deswegen eben in den Schulen Nahrung brauchen und gleichzeitig aber in der Krise die Stipendien für die Nahrung gestrichen wurden und dadurch die Schülerinnen und Schüler eben nirgendwo mehr die Möglichkeit hatten, vernünftig ernährt zu werden. Und da haben die eben auch so ein Notfallinterventionsprogramm gemacht und auch Initiativen gegen Zwangsräume. Insgesamt muss man trotzdem sagen, diese Regierungen sind nur begrenzt in der Lage, die alltäglichen Lebensbedingungen materiell zu verbessern. Sie sind eigentlich nicht in der Lage, dieses Bausteinsystem autoritärer Austeritätspolitik auszuhebeln. Also genau die Schuldengrenzen auf Grenzen auf lokaler Ebene sind eben eine zentrale Restriktion für eine andere Politik. Es gibt einen Braindrain aus sozialen Bewegungen in die Partei und die Staatsapparate. Das hat was Gutes, weil dadurch auch bestimmte Positionen transportiert werden. Es hat natürlich auch ein Problem, wenn ganz viele erfahrene Aktive nicht mehr in Bewegungen aktiv sind, sondern in der Partei, hat es zum einen das Problem, dass sie nicht mehr aktiv sind in den Bewegungen und zum anderen das Problem, dass es natürlich deine Freundinnen und Freunde sind, denen du gegenüberstehst und mit denen du natürlich sehr viel schlechter in eine Konfrontation gehen kannst, als wenn das nicht deine Freundinnen und Freunde sind. Also sozusagen dadurch hat man so ein bisschen so eine Mitverantwortung der sozialen Bewegungen de facto etabliert, was, weil die Parteien ja so stark eingeschränkt sind in ihrem Handlungsspielraum, nicht unproblematisch ist. Die hierarchische Verwaltungslogik erstickt eine demokratisierende Transformation. Eine ganz spannende Sache ist, dass zum Beispiel, man muss ja diese Städte nicht nur, ne, man kann ja nicht nur gestalten, sondern man muss die auch verwalten. Also man muss ja sozusagen, diese Städte müssen ja auch funktionieren. Und das muss man ja erstmal hinbekommen, sozusagen, wenn man keine parteipolitische Erfahrung hat und auch keine Regierungserfahrung hat. Und das heißt, was viele von den Regierungen zum Beispiel gemacht haben, ist, alte Verwalter wieder einzustellen. Was natürlich ein massives Problem ist für eine Transformation. Weil wenn du natürlich die Leute einstellst, die Stadt schon immer verwaltet haben und das die Leute sind, die sich mit allem auskennen und du selber musst dich überall einarbeiten, kennst dich nicht wirklich aus, dann ist das natürlich sehr schwer, tatsächlich gegen diese alten Logiken, die sich da weiter fortschreiben, anzukommen. Es gab also insgesamt eine Verselbstständigung der institutionellen Dynamik. Andere Probleme waren Depolitisierung durch Konsensorientierung. Also die neuen Stadtregierungen haben relativ stark immer darauf orientiert, alle an einen Tisch zu setzen, was erstmal in vielen Fällen Gutes hat. Also zum Beispiel gab es in Barcelona Auseinandersetzungen um Leute, die auf der Straße verkauft haben, also Sonnenbrillen, andere Sachen, Taschen. Und da gab es eine Auseinandersetzung drum und da wurden diese ambulanten Händler dann eben eingebunden, genau in diese Aushandlungsprozesse, was erstmal für die eine totale Aufwertung ist. Gleichzeitig ist es aber natürlich ein Problem, wenn du den Einzelhandler sitzen hast und die ambulanten Händler haben die natürlich entgegenlaufende Interessen. Und wenn du da auf Konsens setzt und auf gemeinsame Einigungen, ist es tatsächlich schwer, auch da eine radikalere soziale Transformation voranzutreiben. Ein weiterer Effekt der Parteien war eine Technisierung der politischen Debatte, weil man halt diskutieren muss, wie verwaltet man, hier gibt es nur 1 Million, was sollen wir damit machen, sollen wir sie hierfür ausgeben oder hierfür ausgeben, die auch eine Desillusionierung von Teilen der spanischen Bevölkerung zur Folge hat. Und man kann das zum Beispiel sehen, glaube ich, ganz gut in den Wahlergebnissen von Podemos, die ja bei den letzten Wahlen vor allem in den Städten, wo eben diese Parteien erfolgreich waren, relativ stark verloren haben. Was, glaube ich, nicht daran lag, dass die Leute jetzt alle nicht mehr mögen, sondern ich glaube eher an dem Moment lag von, man erwartet sich sehr, sehr, viel, sehr weitreichende Sachen und die werden da letztendlich nicht erfüllt. Und es gibt teilweise eben eine Unterordnung der Bewegung unter Institutionen. Positiv formuliert bietet der Fokus auf Wahlen für soziale Bewegungen die Chance zu lernen, in der Komplexität, in der die öffentlichen Verwaltungen operieren, zu funktionieren und wichtige Kenntnisse der öffentlichen Verwaltung zu erhalten. Darüber hinaus und nicht weniger wichtig führt die elektorale Auseinandersetzung sie, soziale Bewegungen, in Terrains ein, die sie zuvor nicht betreten haben und zwingt sie, einen anderen Typ Ressourcen zu mobilisieren, als die, die sie gewöhnlich einsetzen. Mit den Widersprüchen und Transformationen, die die Konstruktion von Strategien im Kampf um Stimmen und Positionen bedeutet. Man lernt Wahlkampagnen zu entwerfen, die Forderungen der nicht organisierten Bürgerschaft zu lesen, eine alltägliche Sprache zu sprechen und so weiter. Gleichzeitig gilt jedoch, der Eintritt von Seiten des 15. Mai oder zumindest von einigen seiner Elemente in den elektoralen Kampfplatz hat zu viel Assimilierung der Positionen an die institutionelle Politik produziert, nämlich Mäßigung, institutionelle Verantwortung, eine immer leerere Sprache und eine unerträgliche Vereinfachung der Argumentation. Eine Folge ist, dass die Leute zu ihren aktivistischen Räumen zurückkehren, die Struktur wird geschwächt, die Logik der Institutionen frisst uns auf und es scheint so, als würden die Straßen leerer. Wir vergessen, dass wir ermöglichende Institutionen für Prozesse von unten sein wollten. ganz kurz noch zum Schluss. Wie ist die Situation gerade? Es gibt in Spanien eine wirtschaftliche Erholung, die mau ist, aber die stattfindet. Die soziale Situation ist unverändert. Also wenn man sich die Statistiken zur alltäglichen Situation der Bevölkerung anschaut, kann man sehen, die Tendenzen der gesellschaftlichen Polarisierung setzen sich weiter fort, die Prekarisierung setzt sich eigentlich weiter fort, der soziale Abstieg setzt sich weiter fort, die Armutsquoten sind immer noch sehr hoch. Die Bewegungsdynamik ist gleichzeitig abgeschwächt, was, glaube ich, so ein bisschen daran liegt, dass die Leute wieder eher darauf setzen, über alltägliche individuelle Strategien ihre Probleme zu bewältigen. Und die Parteien, das hatte ich ja schon gesagt, sind relativ stark eingebunden in die institutionelle Dynamik in der repräsentativen Demokratie. Zum Beispiel eine relative Verselbstständigung, interne Fraktionskämpfe kann man in Podemos gerade schön beobachten zwischen dem Errejón-Flügel und dem Iglesias-Flügel. Aushandlungen von Pakten mit anderen Parteien, also Koalitionsverhandlungen, ist auch sowas, was natürlich so eine Transformationsdynamik sehr stark lähmt. Und eine Personalisierung auf Kosten von Inhalten und so weiter. Das heißt, insgesamt die Situation für soziale Bewegung in Spanien ist gerade sehr schwierig. Trotzdem, das finde ich, muss man immer noch mal festhalten, ist vieles von dem, was sie entwickelt haben, glaube ich, sehr, sehr produktiv. Und wurden da, glaube ich, sehr, sehr viele auch Erfolge erzielt im Kontext der Krise, die vorher so erstmal nicht erwartbar gewesen wären. Gleichzeitig natürlich gegenüberstehenden brutal prekarisierten Alltag der Bevölkerung, aber nichtsdestotrotz auch Erfolge. Das war's von meiner Seite.